Das hängt in allererster Linie mal von den internen Bedingungen im Südsudan ab und nur in zweiter Linie von den Ländern, mit denen der Sudan möglicherweise dann in Beziehungen tritt. Also es kommt natürlich darauf an, ob der Sudan, Südsudan es schaffen wird, Strukturen aufzubauen, die eine ordentliche, geregelte Regierungsführung ermöglichen. Eine der externen Voraussetzungen, die im Moment diskutiert wird und die in der Tat wichtig ist, ist, ob der Südsudan einen Teil der Altforderungen des sudanesischen Gesamtstaates übernehmen muss, wird, will, wie auch immer.
Wäre doch eigentlich logisch. Ich meine, wenn ein Staat sich in zwei Teile spaltet, dass dann die Schulden nicht an einem hängen bleiben?
Das hätte eine gewisse innere Logik, ja. Es hätte nicht unbedingt eine politische Logik, weil man natürlich bedenken muss, dass der Südsudan in den letzten 20 Jahren so etwas wie eine Kolonie des Nordens gewesen ist, in dem zum einen die Rohstoffe aus dem Südsudan zugunsten der Kasse des Zentralstaates mit Sitz in Khartoum ausgebeutet worden sind und zum anderen ein großer Teil der Ausgaben der Zentralregierung in Khartoum dazu verwendet worden ist, den Repressionsapparat gegen die Befreiungsbewegung in Südsudan zu finanzieren. Von daher kann man tatsächlich fragen, ob die Bevölkerung im Südsudan im Nachhinein auch noch die Gewehre bezahlen muss, mit denen in den letzten 20 Jahren auf sie geschossen wurde.
Sind diejenigen, die dem Sudan die Schulden eingebrockt haben, auch diejenigen, die nun im Südsudan das Sagen haben oder eben nicht?
Nein, das sind sie nicht, sondern im Südsudan wird eine vorläufige Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen, die sich im Wesentlichen aus Vertretern des zivilen, vor allen Dingen aber des militärischen Widerstandes zusammensetzen wird. Das sind Menschen, Bewegungen, Organisationen, die in den letzten Jahren den Widerstand organisiert und aus anderen Quellen als öffentlichen Einnahmen des sudanesischen Staates finanziert haben, logischerweise, weil gegen diesen Staat haben sie ja gekämpft.
Sind die sich intern halbwegs einig oder ist es so, wie leider häufig, dass wenn der gemeinsame Feind wegfällt, auf einmal ein Spaltprozess in eine einstmals einige Bewegung kommt, wo es dann am Ende sogar nicht mehr möglich ist, konstruktiv zusammenzuarbeiten?
Ja, also es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass auch die Befreiungsbewegung im Südsudan eine solche Entwicklung nimmt, aber das kann jetzt noch nicht beurteilt werden. Zumindest die Chance auf einen einigermaßen geordneten, auch wohl organisierten Übergangsprozess sind noch nicht verloren.
Der Südsudan, ist das eher der unterprivilegierte oder der privilegierte Teil des ehemaligen Sudans?
Also von der Natur ist es der privilegierte Teil, weil im Südsudan der größte Teil der Ölvorkommen des sudanesischen Zentralstaats gelegen ist. So gesehen kann der Südsudan sich im Prinzip auf eine prosperierende Entwicklung freuen. Das Problem ist aber, dass es außer Öl so gut wie nichts gibt. Es gibt praktisch keine Industrien, es gibt praktisch keine funktionierende Verwaltung, es gibt nicht das, was man einen tertiären Sektor nennt, also einen Dienstleistungssektor, der über die unmittelbare Subsistenz, also die Selbstversorgung der Bevölkerung hinaus funktionieren würde. Von daher sind die Voraussetzungen denkbar schlecht. Man darf dabei auch nicht übersehen, dass Länder, die sich auf ein einziges Exportgut, wie gerade das Öl, stützen, dass die in der Vergangenheit sehr große Probleme gehabt haben, einen funktionierenden Staatsapparat aufzubauen. Man denke an Nigeria zum Beispiel.
Das wollte ich gerade ins Feld führen, wenn ich an die Shell-Dörfer beispielsweise in Nigeria denke, wo da die Leute knietief im Erdölschlamm warten und es keinerlei medizinische Grundversorgung gibt, dann frage ich mich halt, wie schaut's da eigentlich im Südsudan aus? Und ich meine, wenn der Neubeginn unter solchen Bedingungen vonstatten geht, könnte ich mir vorstellen, dann wird die Euphorie schnell vorbei sein.
Das ist ein echtes Risiko, ja, aber das kann im Moment, glaube ich, noch niemand abschätzen, zumindest nicht von hier aus.
Welche Konzerne und Staaten haben da eigentlich das Sagen?
Also im Sudan, der sich in letzter Zeit in starkem Maße eingekauft hat, sind chinesische Ölfirmen, die in großem Stil investiert haben, die sich auch Zugriffsrechte gesichert haben, allerdings immer gegenüber der sudanesischen Zentralregierung. Wie weit die neue südsudanesische Regierung bereit sein wird, da existierende Verträge anzuerkennen, weiterzuführen, zu honorieren, das werden wir erst in vielleicht einem Jahr wissen.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die EU?
Also die EU versucht sich zu profilieren, was die Gestaltung des Friedensprozesses angeht. Es gibt ja, wie Sie wissen, noch eine Reihe von Territorialfragen, die ungeklärt sind. Kordofan und Abyei vor allen Dingen. Die EU versucht sich zu profilieren als eine Kraft, die Mediationsprozesse, Friedensprozesse unterstützt. Da ist ja zu wünschen, dass ihr das auch gelingt, aber wie weit da auch noch andere, zum Beispiel ökonomische Interessen der europäischen Länder als Konkurrenten der Chinesen eine Rolle spielen, das lässt sich von hier noch nicht beurteilen.
Die Frage also wäre für mich, ob das nicht im Grunde der Südsudan, aber insgesamt auch der Sudan ein Paradebeispiel dafür ist, dass man ohne einen Erlass zumindest eines Großteils der Schulden eigentlich nicht wirklich neu anfangen kann.
Ja, also dieser Punkt ist eigentlich nicht strittig unter allen Beteiligten. Der Sudan qualifiziert sich schon seit 1999 für die sogenannte erweiterte HIPC-Initiative. Das ist eine Initiative von Weltbank und Währungsfonds, die den ärmsten Ländern, vor allen Dingen in Afrika, einen großen Teil ihrer Schulden erlassen soll. Und dass Sudan nicht 40 Milliarden oder fast 40 Milliarden Altschulden bedienen wird, in welcher Konstellation auch immer, darüber sind sich alle Beteiligten einig, einschließlich Weltbank und Währungsfonds. Also es war tatsächlich nicht politisch sinnvoll und vorstellbar und durchsetzbar, dass ein Land, das nicht nur einen Genozid anrichtet, nämlich in Darfur, sondern dessen Präsident auch noch mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, tatsächlich in den Genuss eines weitreichenden Schuldenerlasses kommen sollte.